Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster, der letzten Folge des Jahres. War jetzt ja auch das letzte Spiel. Und ja, Moritz, herzlich willkommen.
Ja, schönen Gruß an alle, die wieder zuhören. Ich muss auch gleich vorneweg schon mal gestehen, ich war das Wochenende nicht über zu Hause, konnte dementsprechend das Spiel auch nicht verfolgen, also verfolgen schon, aber ich habe es nicht geschaut.
Was machst du dann hier überhaupt?
Ich habe es im Live-Ticker konnte ich es verfolgen. Ich habe mir dann auch nochmal gestern zu später Stunde nochmal auf Schalke TV auch die Highlights nochmal angeschaut und heute auch nochmal. Was ich so mitbekommen habe, kann man wohl zufrieden sein mit dem Auftritt. Gleichzeitig allerdings auch unzufrieden, dass vielleicht nicht mehr daraus entsprungen ist, oder?
Ja, also ich meine, wenn man sich natürlich die Statistik anguckt, ich glaube, die haben bei Sky auch gesagt, 29 Torschüsse von Schalke, Liga-Bestwert.
Ich glaube auch Expected Goals bei Hamburg 0,6 und bei Schalke irgendwie 2,5 oder irgendwie sowas.
Genau, also von Expected Goals, sag ich mal, Schalke auch eher ein 3-1-Sieg. Und wie gesagt, die meisten Torschüsse einer Mannschaft diese Saison in der zweiten Bundesliga.
Und
das spricht natürlich, ja.
Was ich auch noch rausgesucht habe, wir waren die erste Mannschaft, die gegen den HSV mehr Ballbesitz hatte in der ganzen Saison über. Also
ja, also ich glaube sogar, wie ich alle Statistiken, da ist jetzt die Laufstatistik, Zweikampfstatistik, in allen Statistiken überlegen. Deswegen müsste man jetzt daraus eigentlich schließen, dass wir hätten gewinnen sollen. Ich persönlich würde auch sagen, ein Sieg wäre sicherlich verdient gewesen. Dadurch, dass aber natürlich der Anschlusstreffer dann erst so spät gefallen ist, bin ich jetzt auch erstmal froh, dass wir überhaupt 1-1 gespielt haben. Also muss ja sagen, extrem wichtig, dass wir überhaupt noch ausgeglichen haben, auch vollkommen verdient. Aber da jetzt nach so einem starken Spiel dann 3 Punkte den Hamburgern zu überlassen und selbst keinen Punkt zu sammeln, so das 1-1, vielleicht wenn man den Spielverlauf anguckt, noch irgendwie können wir damit leben. Wenn man aber schon sieht, was für ein gutes Spiel wir gemacht haben und auch wie schwach eigentlich Hamburg war oder beziehungsweise wie gut wir sie im Griff hatten, es wäre deutlich, deutlich mehr drin gewesen.
Vor allem, wenn man noch überlegt, auch im Hinspiel hatten wir jetzt auch die ein oder andere Großchance quasi. Ne? Also Terodde hatte auch den Pfosten getroffen, Uwe Jahn stand da einmal frei vom Torwart und hätten wir wirklich 6 Punkte in der Saison an Hamburg verloren, an den direkten Konkurrenten mit 2 ja doch wirklich grundsoliden Leistungen, wäre das auch schon echt bitter gewesen. Ne? Also am Ende war ich auch froh darüber, dass dann kurz vor Schluss nochmal die Meldung kam auf meinem Handy, dass das 1-1 gefallen ist. Aber es hat sich auch so angehört, als wäre es wirklich nur, ja, eigentlich ab dem 1-0 für Hamburg eine Frage der Zeit gewesen wäre, bis der Ausgleich quasi hätte fallen müssen. Ne? Also,
Also wir kommen gleich nochmal zum Spielen, aber es war halt wirklich so, man muss ja schon sagen, das 3-1 im Hinspiel fand ich auch, dass der Hamburg ein bisschen zu stark geredet wurde teilweise. Es hätte auch sicherlich unentschieden ausgehen können, auch vor allem bei den Chancen. Aber diese Partie war jetzt wirklich klar auf unserer Seite.
Ja.
Aber komm, gehen wir ins Spiel. Ich glaube,
zur Aufstellung kann man auch direkt zum Tor gehen. Ne? Ja, Aufstellung genau. War die gleiche wie letzte Woche.
Genau, das, obwohl Bülter da war, hat auch später im Interview gesagt, es hätte wahrscheinlich eh nicht für 90 Minuten gereicht. Deswegen auch vollkommen richtige Entscheidung. Drexler leider auch nicht wieder genesen, weil ich war nicht fit. Salisa Neda für den Kader, wieder später noch eingewechselt, zu dem kommen wir noch später. Aber ja, im Prinzip mit dem Spiel sofort das Tor gefangen. Extrem unglücklich, weil die Ecke wurde eigentlich schon ausgeführt und wurde dann dem Schiri zu schnell ausgeführt. Und die Ecke kam ja schon rein, wir hatten sie geklärt und er ruft die Ecke wieder zurück und Hamburg darf nochmal in die Ecke treten. Und dann, ich glaube, es waren 70 Sekunden, 80 Sekunden nach Anpfiff, kassierst du da so ein Eckentor. Ist natürlich also denkbar schlecht, wie du reinstartest. Und es sieht natürlich auch extrem doof aus, oder es ist auch einfach extrem doof, dass der Glatzel
Mutterseelen allein, ne?
Der vielleicht so
beste Torschütze von Hamburg.
Genau, kann er aus, weiß ich nicht, 10 Metern vollkommen frei.
War zu keiner Sekunde gedeckt, weder als der Ball kam, noch als der Kittel da an der Ecke stand, die reintreten wollte, stand Glatzel schon frei. Geht natürlich nicht. Ne? Also ja, man kann natürlich sich ein bisschen drüber aufregen mit der Ecke, dass die zurückgepfiffen wurde, aber es war für mich jetzt in den Highlights schwer zu erkennen, wann er auch zum Beispiel gepfiffen hat, weil hätte er jetzt direkt gepfiffen, als oder hat, ob er die Ecke schon freigegeben hat, weiß ich jetzt nicht, zum Beispiel.
Dafür ging das jetzt auch so schnell. Ich glaube, daran sollte man sich sogar nicht so
genau, aufhängen. Also,
ist ein bisschen doof gelaufen, aber es geht darum,
dass man... Ist jetzt kein Skandal wie gegen Bremen.
Nein, gar nicht.
Ja, und dann bist du im Endeffekt selber schuld, wenn du dann den besten Torschützen bei der kompletten Ecke so freilässt, dass er sich sogar aus dem Stand hin in den Winkel kopfen kann, aus 8 Metern oder so.
Ja, wirklich vollkommen frei. Also Gramozis hat später im Interview gesagt, dass Schalke es schon im Raum verteidigen wollte, dass eigentlich Piringer ungefähr da hätte stehen sollen, der sich dann aber von einem anderen Mitspieler, von einem anderen Gegenspieler von Hamburg dann ein bisschen mit reinziehen lässt und dann, sage ich mal, 1-2 Schritte reinmacht und dann nicht mehr wieder rausdrückt, dadurch steht Glatzel so frei. Man sieht dann auch schon, okay, vielleicht war der Piringer da wirklich, sag ich mal, zugeordnet, beziehungsweise hätte da diesen Raum decken sollen, geht dann mit seinem Mitspieler mit. Es schafft aber auch keiner von den Schalke-Spielern, die, sag ich mal, alle am Fünfer positioniert sind, diese 1, 2, 3 Schritte rauszumachen. Also auch die bleiben alle auf ihrer Position kleben und keiner rückt raus und wie gesagt, Glatzel vollkommen frei. Das geht natürlich nicht. Also ich muss sagen, ich persönlich bin jetzt eh jemand, der jetzt vor allem bei Ecken jetzt nicht so ein riesiger Freund von Raumdeckung ist, weil ich meine, jeder von uns, der mal Fußball gespielt hat, der weiß, du musst ja eigentlich sogar bei Ecken oder auch insgesamt bei Flanken, auch im Spiel, du musst ja nicht mal dann den Kopfball gewinnen, aber allein wenn du mit in die Luft steigst und den anderen dabei bedrängst, ist das 1000-mal schwieriger, den Ball reinzuköpfen, als jetzt Glatzel. Also allein wenn jetzt der Piringer oder überhaupt irgendeiner den Glatzel zugeordnet wäre, steigt mit hoch, ne, springt ihn, sag ich mal, so ein bisschen in den Rhein, bedrängt ihn und all sowas. Das macht es schon viel schwieriger. Also ich bin da eigentlich schon, weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin schon so Fraktion Manndeckung, vor allem bei Ecken, weil
ja, es ist
klar, halt da kann auch mal doof aussehen, dann teilweise, wenn du vielleicht einen Ticken zu spät kommst, aber du kannst immer noch wenigstens, das sollte ja drin sein, den anderen dabei stören.
Und du hast halt zum Beispiel bei der Raumdeckung auch als Angreifer einen Riesenvorteil, weil du halt einfach aus der Bewegung auch kommen kannst. Ne? Also wenn du schon von hinten angelaufen kommst und dann hast du noch, bist du voll im Schwung, genau. Kannst den voll einnicken, während der Verteidiger da steht, ne, und nicht genau weiß, also da ist vollkommen andere Dynamik drin, wenn du im Raum
oder Mann bist. Genau.
Aber trotzdem, das war halt viel zu einfach. Allerdings hat sich das im Live-Ticker so gelesen, als wäre Schalke jetzt nicht sonderlich beeindruckt gewesen nach diesem 0-1. Wie hast du das live gesehen?
Also man muss schon sagen, dass die zweite Halbzeit war deutlich besser von Schalke. Ja. Aber ich fand jetzt insgesamt die erste Halbzeit, Schalke war gut drin in der Partie. Bei Sky muss ich sagen, die haben auch bis zur 30. 40. Minute immer noch behauptet, Hamburg würde verdient führen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dazu sehr die Schalke-Brille aufhab, aber da haben sich beide Mannschaften nicht so viel getan. Also auch Hamburg ist nichts gelungen, die haben sich nicht viel getraut.
War jetzt auch keine Riesenchance mehr so in der ersten Halbzeit, ne? Also nichts,
woran sich das ändert. Ich meine, wir hatten 1, 2 Abschlüsse, aber man muss so sagen, obwohl wir jetzt 29 Abschlüsse hatten, wir hatten uns wirklich wenig hundertprozentiger rausgespielt.
Viel also es wurden Distanz es wurde, auch wieder, ne? Kopfbälle.
Genau. Also waren da, glaube ich, noch 11, 12 Ecken. Also da, es waren jetzt, sag ich mal, auch, obwohl so viele Torschüsse waren, kaum Hochkaräter, das muss man jetzt auch sagen. Aber in der ersten Halbzeit finde ich, was aufgefallen ist, dass Schalke, ich meine, Hamburg spielt ja auch im 4-3-3. Die spielt ja dann auch, sag ich mal, sehr, sehr offensiv, beziehungsweise trauen sich auch vorne zu pressen und haben es ja eben geschafft, mit ihren drei Offensiven dann die drei Innenverteidiger zu pressen. Die Außenverteidiger von denen sind auch mit nach vorne geschoben, haben ja unsere Außenverteidiger gedeckt. Das heißt, dass, sag ich mal, die ganze Fünferkette von uns wurde sofort zugedeckt. Und selbst der ballführende Mann konnte halt nicht frei auflaufen, ne, auf der Itakura, sondern selbst der konnte auch schon 1-1 attackiert werden. Da hat sich Schalke sehr, sehr schwer getan. Hat dann sehr viel auch so mit diesen typischen halblangen Bällen auf Schulendorf und Piringer agiert. Die konnten dann leider auch nicht festgemacht werden. Auch dann leider nicht so viele zweite Bälle gewonnen. Hamburg konnte daraus aber auch kein Kapital ziehen. Aber haben das in der ersten Halbzeit, hat Hamburg schon sehr gut gemacht mit dem Anlauf. Man hat auch gesehen, dass Gramozis dann auch immer wieder versucht hat, das so ein bisschen zu ändern. Dann teilweise war es so, dass dann Itakura im Spielaufbau auf einmal auf die 6 mitgegangen ist. Dann war teilweise ein kurz Palsson in der Fünferkette und hat von da aufgebaut, damit Itakura sich dann die Bälle dann als Sechser abholen kann für 5 Minuten. Das hat dann aber auch wieder nicht so ganz funktioniert. Also man hat schon gesehen, dass auch Gramozis von außen da versucht hat, sag ich mal, so ein bisschen was zu ändern, weil er auch erkannt hat, dass halt teilweise die Bälle auch einfach zu schnell verloren gegangen sind. Und auch selbst wenn wir den Ball hatten, dann so ein bisschen auch, wie man es kennt, dann Idrissi auch überhastet, Salazar auch wieder stets bemüht, aber in der ersten Halbzeit auch noch, sag ich mal, einige Aktionen, wo er so ein bisschen das Abspielern verpasst. Aber trotzdem würde ich sagen, vollkommen solider oder guter Auftritt. Also
vor allem Auswärtsspiel beim, ja, vielleicht bisher mit Pauli vielleicht so einer der stärkeren Vereine der Liga.
Genau.
Wie sah so unser Gegenpressing aus? War das vergleichbar wie zum Beispiel gegen Nürnberg?
Nein, ich hätte gesagt, dass wir es nicht so hoch gepresst haben. Also ich muss sagen, in der zweiten Halbzeit war Schalke schon deutlich mutiger. Also man muss ja sagen, die Hamburger spielen von hinten auch wirklich, man sieht es ja bei später noch Aktionen, die haben da, das heißt, spielen wie hinten die Harakiri raus, aber
sie spielen quasi gezwungen, also sie, als genau, ob es zwingend also hinten rausspielen muss. Ne?
Genau, also ich glaube wirklich, dass der Walter dem Torwart, sag ich mal, auch verboten hat, die Bälle lang zu schlagen. Ja. Das ist dann auch in der zweiten Halbzeit oft gefährlich geworden, weil Schalke hat dann auch gut gepresst. Und ich meine, ich kann den anders verstehen, als man von hinten rausspielen möchte, aber also als Hamburg-Fan würde ich da teilweise auch echt kirre werden. Mhm. Vor allem, weil es auch wirklich, wenn du es dann am eigenen 16er machst, der Weg für die Gegnermannschaft ist so kurz zum Tor. Und selbst wenn du dann da zwei, drei Leute aushebst, ist so ein riesiger Impact. Also mir persönlich wäre das Risiko halt nie wert. Aber solche Situationen gab es in der ersten Halbzeit noch nicht. Also Schalke, würde ich sagen, war in der zweiten Halbzeit dann schon die Pressinglinie 10, 15 Meter weiter vorne, vielleicht sogar mehr. Also es war meiner Meinung nach jetzt in der ersten Halbzeit eher so ein, sag mal, Mittelfeldpressing. Stand aber trotzdem relativ hoch. Also das Spielfeld wurde relativ eng gemacht. Und ich würde mal behaupten, ich glaube immer so ein bisschen das, ne, der Fußballjargon, beide Mannschaften haben sich irgendwo neutralisiert. Also es nimmt jetzt auf beiden Seiten jetzt keine riesigen Chancen entstanden. Mhm. Wobei ich schon denke, dass Schalke auch mit der Zeit, auch innerhalb der Halbzeit, immer stärker geworden ist, beziehungsweise auch dann mehr Aktionen gut gegangen sind. Und also normalerweise wäre das jetzt ein typisches 0-0 zur Halbzeit gewesen. Vielleicht mit Mini-Vorteil für Schalke, aber vielleicht dann auch so ein bisschen die blau-weiße Brille dann aufgesetzt. Aber von Hamburg kam jetzt wirklich nicht viel, vor allem dafür, dass ein Heimspiel war. Die haben sich einfach auf dem 1-0 ausgeruht, haben es dann trotzdem, ne? Das Pressing war gut, aber mit dem Ball hat man jetzt nicht gesehen, dass die da jetzt sonderlich gute Spielzüge eintrainiert haben oder sowas. Ne?
Also was ich auch halt, ich habe halt auch versucht, dann auch zum Beispiel auf Twitter verfolge ich auch immer ganz gerne noch während des Spiels, weil man da immer so Meinungen sich von vielen verschiedenen Leuten immer sieht. Und eigentlich waren die aber auch einer Meinung dieses Mal, und zwar, dass auch zur Pause die Leistung jetzt nicht schlecht war. Ne? Also man war relativ zufrieden, weil es hat nur noch das Tor halt gefehlt. Ne? Und dann in Halbzeit 2, da war es ja dann anscheinend eine Art Powerplay sogar quasi, oder? Ich habe sogar Schalke-Fan, ein Kollege von mir, ein Schalke-Fan, aber sehr, sehr kritisch, was die Spielweise von Schalke angeht. Hat mir sogar eine Nachricht geschrieben, wo er gesagt hat, dass er echt begeistert war und wie in der zweiten Halbzeit Fußball gespielt worden ist. Also
es war tatsächlich furios. Also ich war jetzt auch überrascht, dass ich, als ich später gesehen habe, wie viel die Laufkilometer waren, ist Schalke nur ein Kilometer mehr. Es hat sich wieder angefühlt wie gegen Nürnberg, 5-6 Laufkilometer mehr. War es jetzt im Endeffekt gar nicht, aber Schalke hat dann wirklich nach der Halbzeit einen Gang hochgeschaltet, wenn nicht sogar zwei Gänge, viel, viel höher gepresst, auch wieder mutiger gespielt. Und man muss auch sagen, Hamburg ist ein bisschen eingeschüttet. Also Hamburg hat dann auch selbst nicht mehr so hoch gepresst, das kann man uns wieder zugute im eigenen Spielaufbau. Aber da muss man auch sagen, Salazar dann wieder in der zweiten Halbzeit super präsent, auch da wieder, wie der die Bälle treibt aus dem Mittelfeld, extrem gut. Auch Uvian wieder, aber auch vorne, sag ich mal, Schulinov, Piringer, obwohl es auch Piringer, sag ich mal, vielleicht nicht den allerglücklichsten Auftritt hatte oder die anderen Partien stärker waren, aber trotzdem alle waren wieder mehr im Spiel und vor allem auch die ganzen zweiten Bälle, die vorher nie gewonnen wurden, zumindest gefühlt. Ich kann es jetzt an Zahlen nicht belegen, aber ich hatte das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit doch dann auch die Zweikampfquote deutlich zu uns gewandert ist, was sich dann ja auch später in der gesamten Zweikampfquote widerspiegelt. Also Schalke war deutlich präsenter und hat Hamburg einfach so ein bisschen den Schneid abgekauft. Und muss sagen, Hamburg hatte auch wirklich zu dem Zeitpunkt keine Konter, gar nichts mehr. Wir haben die im Prinzip in ihrer eigenen Hälfte fast, oder sagen wir vielleicht noch 10, 15 Meter noch in unsere Hälfte rein, aber das Spiel hat sich nur noch in den 60 Metern von Hamburgs Tor aus hat irgendwo stattgefunden, weil eben aber auch Hamburg kaum lange Bälle gespielt hat. die haben halt versucht, hinten rauszuspielen. Schalke hat immer wieder Druck gemacht, hat die Bälle schnell erobert und hat es dann aber auch geschafft, die Bälle in den eigenen Reihen zu halten. Dadurch war es dann wirklich, sag ich mal, 20, 25 Minuten, klar, vielleicht sagen wir 20 Minuten erstmal wirklich Volldruck gewesen. Und ja, auch da wieder sehr viele Halbchancen.
Ja, es wäre meine nächste Frage gewesen, ob man diese Überlegenheit quasi auch in richtig gute Torchancen umwandeln konnte, weil was ich in den Highlights gesehen habe, das waren zwar viele Chancen, aber es war jetzt nichts dabei, wo ich sagen muss, boah, den muss man machen, ausgenommen jetzt hier den von Schulinov, ne? Ja, da kommen wir gleich genau, nochmal zu sprechen.
Genau, aber, ich jetzt auf den Kopf. Aber genau, es sind, sag ich mal, viele Situationen, obwohl Schalke so viel drückt hat, man muss sagen, es sind viele Flanken reingesegelt, wo wir dann auch immer so ein bisschen Pech hatten. Wir hatten auch viele Ecken. Man muss auch sagen, Hamburg bei den Ecken, die sind mit 10 Mann im eigenen 16er gewesen. Also auch da Schalke dadurch, dass der Salazar auch immer noch mit zu den Ecken rauskommt und 2-3 absichern. Im Strafraum war immer, sag ich mal, 6-10 für Hamburg. Man hat es bei den Ecken auch so ein bisschen gemerkt, dass die Schalke da unterlegen waren, beziehungsweise hatten auch immer so ein bisschen das Pech, wenn einer rangekommen ist, dass es dann auch nicht so ganz gefährlich wurde, obwohl die Ecken auch wieder gut geschlagen worden sind. Aber auch, ne, obwohl du hast richtig gesagt, die Überlegenheit, ja, wir konnten das schon ummünzen, aber nicht in den Hochkaräter. Also sag mal wieder viele Abschlusssituationen, ne? Salazar aus der zweiten Reihe, dann auch mal wieder ein paar Halbzeiten aus der zweiten Reihe. Vielleicht auch teilweise ein bisschen das Abspiel verpasst. Ich muss auch wirklich sagen, in dem Spiel auch Rampfte mit sehr vielen Flanken, aber halt auch, wie man es eigentlich die letzten Wochen kennt,
die gehen dann,
da kommt auch keiner an. Also wenn da, sag ich mal, so in dem letzten Drittel dann noch die Präzision da gewesen wäre und vielleicht noch so ein bisschen so der letzte Wille, wobei Wille, ach, das ist auch Quatsch, will ich aber gar nicht abschreiben, das war schon wirklich, die haben wirklich richtig gewollt, die haben wirklich richtig gewollt, aber wenn da noch diese letzten 1-2% im letzten Drittel, wenn sie das besser lösen würden, dann wären da sicherlich auch noch ein paar weitere Hochkräter entstanden. Aber so, du hast wie ich das Gefühl gehabt, das Tor muss langsam fallen.
Ja, und dann hätte es ja auch fallen müssen, ne? Also,
genau. Und dann, muss man sagen, Schulendorf auch da wieder mit gutem Pressing, ne? Genau das, was Hamburg macht, spielt hinten raus. Er passt auf, erobert den Ball am 16er und steht dann aus, weiß ich nicht, 10, 11 Metern vollkommen frei vom Tor. Ist eigentlich eine noch größere
Chance. Und der Torwart auch nicht mal, der Torwart stand nicht mal top, nicht hat mal die rechte Mitte. Ecke komplett frei gemacht, ja, und der muss halt sitzen. Den musste er nicht mal richtig präzise rechts unten reinhauen. Der hätte rechts mittig sein können, wenn er feste genug geschossen wäre und der wäre drin gewesen. Ne? Aber
das war halt wirklich eine
100%. Der muss sitzen. Ne? Also gut, dass ich das nicht vom Fernseher gesehen habe, weil mein Gott, dann wäre ich aber auch.
Ich habe auch mir echt die Haare gerauft. Also ich meine, eine viel größere Chance kannst du gar nicht haben. Das wäre auch der perfekte Zeitpunkt gewesen. Ich muss sagen, ich weiß ehrlicherweise jetzt gar nicht. Ich hätte jetzt vermutet, das war irgendwann zwischen der 60. und 75.
Ja, ungefähr. Gramozzi
sagt ja auch,
genau, du sagst perfekt, Gramozzi sagt ja auch, wenn du den machst, dann gewinnst du das Spiel.
Genau, also das würde ich auch so unterschreiben. Also Schalke hat danach dann einmal so 5-7 Minuten, einmal wieder kurz ein bisschen pausiert, aber danach dann auch wieder den Gang hochgeschaltet. Aber das war einfach die riesige Chance, muss er machen. Weiß er selbst, braucht man jetzt auch gar nicht groß rumdiskutieren. Ich fand es auch ein bisschen nervig, dass dann auch nach dem Spiel und während des Spiels noch so ein bisschen, ach, was wäre jetzt gewesen, wäre da jetzt Terodde, naja, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob der
Terodde sich denn erpresst hätte, Terodde,
ob der sich denn erpresst hätte, also will ich jetzt den Schulinov auch gar nicht in Schutz nehmen, muss er trotzdem machen, aber ja, das ist dann wieder so ein bisschen typisch
Medien. Aber also, muss man. Da haben ja echt wirklich 2-3 Leute gleichzeitig auf WhatsApp geschrieben, ey, wie kann man den nicht machen? Ne? Also welche Chancen willst du noch haben? Habe ich da wirklich ein paar Nachrichten bekommen. Und da wärst du auch verrückt, wenn du das liest. Ne? Also wenn ich das geschaut hätte, wäre ich ja auch wirklich, hätte ich mir auch echt, wäre ich da 5 Minuten echt frustriert am Boden gelegen wahrscheinlich. Aber so hat das auch schon echt. Ja, und dann kam, glaube ich, das Bülter-Comeback so langsam, ne?
Genau. Ich meine, dass, glaube ich, sogar noch Hamburg hatte noch eine Chance am Außenpfosten, die abgefälscht wurde von Itakura. Da hat
Habe ich nicht, die war nicht in den Highlights drin. Die
war nicht in den Highlights, aber doch eigentlich eine ganz, ganz gute Abschlusschance. Ich meine, es war Kickel. Ich meine, ist eigentlich auch scheißegal. Hat Schalke einmal auch ein bisschen schwächer verteidigt. Aber ansonsten, es kam von Hamburg und nichts und Schalke hat auch dann, sag mal, einmal wieder so ein bisschen kurz den Gang rausgenommen, aber dann wieder ihre 1-2 Gänge hochgeschaltet. Dann kam auch, wie gesagt, Bülter kam rein für Pieringer, wenn ich mich nicht ganz irre. Der hatte auch schon Gelb, ist jetzt sogar auch 5. Gelbe, ist gesperrt.
Ist nicht allzu schlimm wahrscheinlich, weil Terodde dann auch wieder da ist und Bülter wieder fit sind. Und Bülter und Schulinov ja anscheinend sogar auch zusammen recht gut funktioniert haben, wie ich das mitbekommen habe.
Ja, ich Es ist halt schwierig, es hat, glaube ich, in dem Spiel funktioniert. Ich weiß halt nicht, wie es sonst funktioniert, weil natürlich beide, keiner von beiden so richtig klassischer Stürmer ist. Ne?
Also, aber zumindest dieses, hat halt schon, dieses Offensivpressing kann man mit beiden, glaube ich, recht gut angehen. Da, ne? Also,
das auf jeden Fall, das ist sicherlich jetzt besser als mit Tirol. Aber man hat halt schon, finde ich, gemerkt, dass auch Bülter und Schundorf sich auch teilweise dann gerne, sag ich mal, einer von beiden auf die Außen fallen gelassen hat. Und ja, dann klar. Ist natürlich die Boxbesetzung ja nicht mehr ganz so ideal. Ja. Aber ja, also Schalke war trotzdem weiter dran. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dann kam auch schon irgendwann nochmal Sané ran für Idrissi oder für wen kam er? Ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen.
Ich weiß es auch nicht.
Auf jeden Fall wurde auch Idrissi rausgenommen und dann kam sogar noch Sané rein, der, sag ich mal, vorne als Kante hatte auch noch, sag ich mal, ein, zwei technisch extrem gute Momente. War echt überraschend. In der Offensive.
Ja, in der Offensive. Ich habe da was gesehen. Und auch auf Twitter wird es nochmal gehört. Auch nach dem 1-1 war das, glaube ich. Ne? Also wenn da einer nochmal rankommt, bringt den Ball ja nochmal rein, glaube ich, in die Mitte. Und wenn da Salazar nochmal rankommt, dann fällt vielleicht sogar noch der 2-1. Ne? Aber
ja. Genau, aber dann sag mal, kommen wir erstmal zum 1-1. Ecke wird geklärt. Salazar so ein bisschen mit Glück bringt er den Ball wieder rein. Da macht es Bülter mit der Hacke gut, legt ihn rein. Itakura steht da 1-1. Die Freude war riesig.
Und dann der Schock, sagen, dann ne?
In den ersten Zeitlupen sah es wirklich so aus, als wäre Bülter im Abseits gewesen. Ich glaube, dass das Problem war, dass man von dem Bild, was man jetzt bei Sky bekommen hat, man konnte halt den vom Hamburger Verteidiger durch die Richtung der Kamera, also man konnte erahnen, dass dann einer Fuß hinten so ein bisschen raussteht. Mhm. Weil man konnte es halt nicht ganz sehen, weil noch ein Körper von einem Schalker davor war. Also man konnte halt nicht ganz erahnen, wo ist der Fuß jetzt wirklich? Und tatsächlich muss es wohl so gewesen sein, dass dann einer Fuß noch deutlich weiter hinten war, wodurch dann Bülter, wie ich ganz, ganz knapp, es wurde auch echt lange überprüft.
Ja, ey, boah, gut, dass ich das nicht gesehen habe. Da wäre mein Herz auch. Aber ich muss auch sagen, ich habe das auch in den Highlights, ja, das Tor natürlich gesehen. Und dann kam auch die Wiederholung und das Bild wurde stehen geblieben. Und du hast gesagt, man konnte sich das... Ja, man hätte eher erahnen können, dass Bülter vielleicht eine leichte Tendenz abseits, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber es war wirklich schwer zu sehen, weil da wirklich zwei, drei Mann irgendwie sich auch verdeckt haben von Hamburg und dann steht da noch ein Schalker und so. Und dann war es echt schwer zu erkennen. Aber meine Tendenz wäre auch, dass da vielleicht auch noch der Oberkörper bzw. Schulter von Bülter leicht im Abseits stand. VAR hat drüber geguckt. Ich weiß jetzt nicht, ob nochmal eine Linie wirklich eingeblendet wurde, die das wirklich klar belegen konnte.
Ich meine,
aber ist ja auch mal ganz, ist ja ganz ehrlich, ist auch mal schön, wenn sowas mal einfach in deine Richtung dann ausfällt. Ne? Also nach all dem Frust, den wir auch mit VAR hatten und wenn man es nicht,
man muss sagen,
im Zweifel für den Angreifer, wenn ich nicht klar belegen kann, ob Abseits oder nicht. Gerade bei so einem Ding, wo Abseits ja eigentlich entweder ist Abseits oder nicht, aber wenn ich es nicht klar zeigen kann, dass Abseits ist, dann ja, muss das Tor auch zählen. Ne? Und dann
Und dann finde ich, hat sich auch wieder, sag ich mal, meine Freude war riesig, Tor natürlich ein bisschen zu spät, um dann nochmal auf den Siegtreffer zu gehen, wobei Schalke, man hat es von der Moral her gesehen, die wollten halt immer noch. Also
das ist ja auch
das ist sogar fast, das, also war es auch richtig, weil Hamburg im Prinzip, ich will sagen, stehen K.O., aber von denen kam jetzt auch nichts mehr. Schalke wollte noch, hat dann am Ende nicht gepasst. Ich hatte auch so ein bisschen Angst, nicht, dass ihr euch jetzt irgendwie auskontern lässt in der ganzen Euphorie, weil die waren auch wirklich nochmal richtig willig, sind auch nach dem Spiel, weil die 7-8 Mann sind wirklich umgekippt und lagen auf dem Boden und mussten erstmal wieder ihre Atmung beruhigen. Also die haben alles gegeben. Wie gesagt, ich glaube, Gomotz hat recht, hätte Schulen auf den Ball reingemacht, hätte man das Spiel gewonnen. So natürlich jetzt der Anschlusstreffer ein bisschen zu spät. Mir fällt jetzt auch gerade noch ein, was ich jetzt auch nochmal hier ganz, ganz loben muss. Ist nämlich Paulsson, der uns wirklich auch dieses 1-1 rettet. Ich meine, es war irgendwie 80., 85., wo Hamburg einen Konter hätte fahren können, wo eigentlich der Hamburger, glaube ich, in der Mittellinie den Ball bekommt und theoretisch vollkommen frei aufs Tor zuläuft und Paulsson eine Grätsche ansetzt von hinten. Also es wäre, glaube ich, ansonsten auch rot gewesen, weil er der letzte Mann war und trifft halt wirklich nur den Ball perfekt. Also der Hamburger, ich weiß gar nicht, wer es war, ob es Jatta war, war aber jetzt, glaube ich, hätte auch deutliche Tempovorteile im Vergleich zu Paulsson gehabt. Also der wäre durch gewesen, wäre allein aufs Tor zugelaufen. Also eine Monstergrätsche, volles Risiko. Das war extrem, extrem wichtig. Ansonsten hätten wir das 1-1 gar nicht mehr schießen können.
Ja, wie haben sich zum Beispiel zum Beispiel ein Spiel, Idrissi, hast du jetzt relativ wenig drüber gesagt, wie hat der sich so geschlagen?
Ja, weil er auch, sag ich mal, wieder eher unauffälliger war. Also,
aber war jetzt auch nicht schlecht.
Ja. Ja, ich würde ihn, glaube ich, schon jetzt zu den drei schlechtesten Schalkern zählen. Okay. Also, man muss ja sagen, ich meine, Salazar ist momentan extrem drauf. Da fällt er natürlich neben dem jetzt im Mittelfeld auch so ein bisschen ab. Aber er hat es auch nicht schlecht gemacht, der Idrissi, aber trotzdem.
Konnte.
Ich kann es auch verstehen, wenn jetzt der Drexler da ist. Ich würde wahrscheinlich auch den Drexler aufstellen. Also, so sehr hat mich jetzt Idrissi auch nicht überzeugt. Weil er da auch teilweise falsche Entscheidungen, da muss man ja auch sagen, ja, ist er, obwohl er ja auch, sag ich mal, einen ganz guten Körper hat und noch flink ist, schafft es dann aber auch nicht so einzusetzen, wie jetzt zum Beispiel ein Salazar. Also hat dann auch doch, glaube ich, einige Zweikämpfe verloren, würde ich jetzt mal so vom Gefühl her bewerten. Also sag ich mal, die unauffälligsten Schalker waren halt schon Idrissi, Ramftel halt auch wieder, er macht seine Sache zwar solide, aber ne, wie wir es auch in den letzten Wochen schon gesagt haben, die Flanken kommen nicht an, er ist fußballisch auch einfach extrem limitiert. Ein hat dann auch schon wieder doch frischen Wind gebracht. Der ist natürlich auf der anderen Seite auch immer so ein bisschen vogelfrei. Ja, ne?
Also, aber tendenziell auch, schon der mit dem deutlich höheren Leistungspotenzial. Ne? Also ich glaube, auf Dauer wird Aydin schon, denke ich, spielen müssen. Ranfield mit Sicherheit ein okayer Backup, aber wirklich, das ist halt diese Limitierung, die er halt hat. Ne? Also da wird es für mehr halt auch nicht mehr reichen.
Ja, nee, also genau, das ist... Ich finde, wenn man sich jetzt den Kader auch so anguckt, wir gehen jetzt ja Richtung Winterpause, welchen Positionen könnte was getan werden, da halte ich es auch eher für unrealistisch, obwohl vielleicht unsere Rechtsverteidigerposition oder die Rechtsaußenposition da vielleicht noch in Anführungszeichen am schlechtesten besetzt ist in der Startelf, glaube ich nicht, dass da was getan wird. Ich meine, man hat jetzt ja auch so ein bisschen in den Medien gehört, dass Schalke vielleicht vorhat, in der Rückrunde in 4-3-3 zu spielen. Weiß man jetzt auch nicht, was
dran ist. Ich glaube, das ist auch eher so, vielleicht hat man im Hintergrund, dass man mal wechseln möchte, aber ich glaube nicht. Ramotzes hat ja auch gesagt, glaube ich, in den PKs, dass er von der Aufstellung immer noch überzeugt ist, von der Formation. Ist auch sein gutes Recht, ne? Ist halt Coach, er würde sonst, wenn er nicht so aufstellt, wie er überzeugt ist. Er hat halt sein System. Ich glaube, da wird sich nicht viel tun, aber Transfer und so weiter wollen wir uns, glaube ich, in dieser Folge verschieben, weil wir lieber nochmal auf die Winterpause.
Ist ja auch noch ein bisschen zu früh, jetzt da groß
rumzuraten, aber... Wie hat sich Scholinov geschlagen nach seiner überragenden Leistung gegen Nürnberg?
Ja, ich meine, natürlich jetzt nicht ganz so stark wie gegen Nürnberg, aber trotzdem war er vorne wieder ein Offensivposten. Es haben sich jetzt auch einfach weniger Räume ergeben. Ich bin jetzt gespannt, wenn jetzt Tirolle wiederkommt, ob dann ne, Tirolle und Bülter, Schulendorf, ob sie es nochmal mit ihm auf der Rechtsaußenposition probieren. Da hat er ja dann auch teilweise schlecht ausgesehen, aber er ist auf jeden Fall in Form und das muss man sagen, das ist jetzt auch das Geile. Also man merkt halt wirklich, finde ich, vor allem auch in den letzten Partien, das ist jetzt wirklich eine Mannschaft.
Ja.
Die geben alles, die hauen sich rein. Das ist, glaube ich, das, was wir die letzten Jahre
nicht hatten. Das hat uns aber auch über die komplette Hinserie hat mir das schon sehr gut gefallen. Und,
Genau, aber jetzt auch vor allem muss man sagen, fand ich jetzt auch in den ganzen letzten Partien, sei es jetzt gegen Sandhausen, sei es gegen Nürnberg, jetzt auch gegen Hamburg, dass sie es auch wirklich immer schaffen. Man hat nicht mehr das Gefühl in der letzten halben Stunde, was heißt, da könnte noch was anbrennen, aber man hat schon das Gefühl, wir sind die Mannschaft, die noch mehr Kraft hat in der letzten halben Stunde. Und da kommen halt gerade solche Spieler wie jetzt auch wie ein Salazar oder ein Schulinov, die dann nochmal beißen, die nochmal den nächsten Sprint anziehen, die nochmal ins nächste Pressing reingehen. Das macht schon extrem viel Spaß.
Und das ist auch seit wirklich eine Mannschaft, mit der man hinter der ich voll stehe. Ne? Also wirklich
jeder einzelne
und mein Gott, man kann Spieler auch verlieren. Wir sahen aber jetzt bis auf Regensburg in keinem Spiel, jetzt muss man auch sagen, sind wir jetzt untergegangen, weil der Einsatz, der hat eigentlich fast immer gestimmt. Fußballerisch war da mit Sicherheit immer noch ein Lüftchen nach oben, aber die Charaktere, wie die Mannschaft auch zusammengestellt ist, das hat in der Hinserie sehr viel Spaß gemacht, auch als Fan. Und man muss jetzt auch sagen,
der Trend ist aber
genau, wir haben auch viel über Gramotzes zum Beispiel diskutiert. Ich bin auch jetzt, war jetzt nicht so sein Fan, aber er hat seinen Job gesichert durch die Auftritte jetzt auch in den letzten beiden Spielen. Da bin ich felsenfest von überzeugt und was anderes wäre auch jetzt, man muss ja euch auch sagen, wäre jetzt komplett daneben, wenn man ihn jetzt auswechselt.
Ja, vielleicht sogar für mich schon die letzten Firmenspiele, die Entwicklung ist ja positiv. Ein bisschen das Pech in Bremen gehabt, dass einem da, auch wenn vielleicht nur ein Unentschieden verdient gewesen wäre, dass einem da so kurz dann noch der Sieg geklaut worden ist. Ich finde, gegen Pauli auch sind wir auch mit einer sehr angeschlagenen Mannschaft eine Medaille schaffen und so auf den Platz gegangen.
Engagierte Leistung gezeigt, da, ne?
Genau, und auch da muss man sagen, wenn man sich die Chance von Salazar anguckt, auch die Expected Goals, wäre da auch ein Unentschieden
verdient. Und wir machen ja noch 2-2, Ovejan macht es ja sogar noch und dann spielt Piringer Millimeter gefühlt im Abseits.
Genau, also auch da ein guter Auftritt. Dann gegen Sandhausen eine tolle Partie. Es gegen Nürnberg furios und jetzt auch gegen Hamburg. Zwei verschiedene nur 1-1, aber das war ein sehr, sehr guter Auftritt. Also die Entwicklung spricht jetzt für sich. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich kann es auch gar nicht genau sagen, woher das jetzt alles so kommt. Weil es jetzt doch auch so ein bisschen, das heißt überraschend kommt, aber nur so auf einmal. Ist nicht so die Frage, ob sie da die Konstanz weiterreichen können. Oder liegt es halt
wirklich daran, zum Beispiel, ne? Limitiert jetzt, er dich so stark?
Genau, ist jetzt mit Tirol dann doch vielleicht mal fußballisch oder vom Pressing her so weniger möglich. Auch ein Latzer oder ein Drexler, eher langsame Spieler. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass mit denen auf dem Platz wird es teilweise wieder anders aussehen. Weil auch vor allem der Drexler ist auch jemand, finde ich, der dosiert, sag ich mal, sein eigenes Spiel auch sehr. Also der hat immer mal wieder Phasen, wo er richtig Gas gibt und da hast du wieder das Gefühl, aber so 10 Minuten nimmt er sich auch wieder ein bisschen zurück. Latzer haben wir jetzt ehrlicherweise auch noch gar nicht topfit gesehen. Ja.
Aber Karte, glaube ich, gegen Pauli eine gute Partie, ne, wo er reinkam und, glaube ich, ein bisschen Stabilität hat. Aber mehr war noch nicht. Aber zum Beispiel Drexler hat es ja auch mal in einem Interview, glaube ich, so ein bisschen anklingen lassen, dass der Fußball ein anderer ist, wenn Terodde da ist oder wenn er nicht da ist. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch mal gelesen hast, dieses Interview, wo er quasi sagt, was macht ihr, wenn der mal fehlt? Und dann hat er gesagt, ja, dann spielen wir einfach einen anderen Fußball. Also, weil er gesagt hat, wie dumm wären wir denn, wenn wir seine Stärken nicht ausnutzen, wenn er halt auf dem Platz ist. Hat er auch im Prinzip recht mit. Dennoch könnte ich mich auch sehr damit anfreuen, wenn der Fußball weiterhin so aussieht. Bin ich gespannt. Ich denke, eine richtige Analyse der Hinrunde wollen wir dann im neuen Jahr angehen.
Genau.
Das werden wir nicht heute machen.
Hat man auch noch mal ein bisschen Abstand zum Ganzen und kann das noch ein bisschen mehr.
Genau. Was ich aber links noch, was mich jetzt zum Beispiel noch interessiert, ist, dass sich in den Social Media sehr, sehr viele über die Hamburger Art und Weise aufgeregt haben und sie doch sehr, sehr unsympathisch gewirkt haben, gerade auch mit Hinblick auf Tim Walter als Trainer. Ist dir das auch unangenehm aufgefallen? Oder ich habe da so ein, zwei Situationen, wurden da auch nochmal gesehen. Zum Beispiel, wie Tim Walter den Ball so wegschlägt. Als Trainer gehört sich das jetzt nicht so, ne?
Das ist nicht die feine englische Art. Aber auch wenn es da Leute fordern, dass er jetzt eine rote Karte dafür bekommen soll, kann ich jetzt auch. Ich meine, hätte er jetzt dafür Geld bekommen oder so. Am Ende, was bringt's uns? Ne? Also klar, das war schon teilweise eine hitzige Partie. Ich glaube, der Kittel ist auch einmal so
mit Itakura da, meinst du?
Da ziemlich angeeckt, das ging auch eher von seiner Seite aus, nicht von der Seite von Itakura.
Umso schöner fühlt sich dann aber der Ausgleich auch an, ne? Muss man doch.
Genau, und für mich persönlich war jetzt, ist Hamburg jetzt so oder so, ehrlicherweise, nicht der sympathischste Verein
aller Zeiten. Ich bin auch bei dir,
Und haben sie jetzt, sag ich mal, irgendwo wieder bestätigt und der Tim Walter ist für mich jetzt auch nicht der sympathischste Trainer aller Zeiten. Also das wusste jetzt irgendwie alles auch schon vorher und das ist dann ja auch, dann spielen die so Fahrt auf Schalke, hat ja auch selbst, sag ich mal, das Spiel körperbetont gespielt, auch dann aggressiv, also, ne, wirklich auch offensiv richtig gepresst, und dann ist natürlich auch Fahrt in dem Spiel, das war dann vielleicht seine Art, in das Spiel einzugreifen, bin ich auch, wie gesagt, kein Fan von, aber da habe ich jetzt aber auch schon andere Partien erlebt, wo Mannschaften jetzt unfairer waren, also es war jetzt keinesfalls so, dass Hamburg da jetzt irgendwie großartig rumgetreten hat oder ne, jetzt riesig auf Zeit gespielt hat, das hatte ich jetzt
Hab mich nur gewundert, weil das doch sehr, sehr viele auf Twitter auch geschrieben haben und auch Leute, von denen man das nicht so kennt, normalerweise sich sehr darüber aufgeregt haben. War ich einfach mal interessiert, was da so los war. Ich habe da so ein, zwei Situationen halt gesehen mit dem Kittel, wo er da den Itakura so ein bisschen unnötig. Ja, das waren ja ein paar Tritte, ne, zum leichte Tritt, genau, mit Walter, wo er den Ball wegschlägt, also als Trainer geht das eigentlich gar nicht, macht man überhaupt nicht. Ja, war nur eine rein Interesse meinerseits.
Ich meine, war ja auch wirklich irgendwo eine hitzige Partie und ich denke mal, die Hamburger haben auch selbst gemerkt, dass obwohl sie da so lange geführt haben, dass es eigentlich immer nur eine Frage der Zeit war, dass das Ding eingeschenkt wird. Und vielleicht wollten sie auch so ein bisschen den Spielrhythmus brechen, ein bisschen den Schalke den Wind aus dem Segel nehmen, hat aber jetzt nicht funktioniert und deswegen fand ich von Schalke insgesamt, finde ich, ein sehr, sehr zufriedener Auftritt, ja. Ein tolles Spiel. Bitter, dass man sich natürlich nicht mit 3 Punkten belohnt, aber wichtig ist einfach erstmal wirklich nur, ne, die 3 Punkte nicht jetzt an Hamburg geschenkt, und auch, finde ich, ist auch immer wichtig jetzt, dass man in die Winterpause mit Euphorie geht. Genau. Wir sind voll im Rennen, das muss man sagen. Bisschen bitter. Ich hatte gehofft, dass Darmstadt gegen
Regensburg umschieden spielt. 70. Minute stand es noch 0-0, ne, und dann haben sie noch 2-0 gewonnen.
Genau.
Bremen auch jetzt, muss man auch sagen, vor die muss man auch im Blick haben. Also die werden auch immer stärker. Regensburg, da ist das passiert, was wir eigentlich auch schon vermutet haben, die brechen langsam ein. Ich kann mir vorstellen, dass Darmstadt auch nicht das volle Tempo, die komplette Rückrunde ziehen kann.
Mal sehen.
Man möchte jetzt keine Prognose machen, aber ich glaube, dass Bremen, HSV, wir und Pauli da am Ende so die Aufstiegsplätze.
Darmstadt auch. Das sind, glaube ich, die 5 Mannschaften, die dafür prädestiniert sind. Und da muss man halt gucken, ne? Dann hast du noch immer so ein bisschen, das heißt, an natürlich eine Außenseite, aber dann turnt da irgendwo noch Paderborn rum, Heidenheim, Nürnberg.
Ja, aber. So, also das wären jetzt meine Favoriten, meine 4 Favoriten, ja, quasi. Du setzt noch Darmstadt zu. Ich glaube, dass sie das Tempo nicht halten können über die komplette Rückrunde noch. Aber können wir auch wieder.
Wir müssen es auch nicht. Ich meine, die haben ja jetzt.
5 Punkte.
Die 5
Punkte Vorsprung.
Ja, aber Punkte. Ich sag mal so, es könnte für die ja auch ausreichen, 27 Punkte Rückrunde zu spielen durch diese 5 Punkte. Dafür müssten wir jetzt erstmal die anderen Vereine dann 33, 34er Rückrunde spielen, um das aufzuholen. Also. Man hat ja schon ein kleines
Polster. Ja, das stimmt. Aber auch Pauli jetzt am Schwächeln hat man gesehen. Ne? Jetzt unentschieden, glaube ich, davor die Woche. Jetzt 3-0 gegen Kiel verloren.
Ja, bringt uns eigentlich jetzt auch zum Gegner, sag ich mal, im Januar. Ich meine, da wollen wir heute nicht drüber reden. Wir haben ja noch vorhin, wo wir einen genaueren Ausblick geben. Aber man darf Kiel auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also, ich meine, klar, wenn du zu Hause jetzt dann, glaube ich, gegen den 12. sind oder irgendwie sowas in die Richtung spielst, ist es vermeintlich. Muss gewonnen werden, es sollte auch gewonnen werden, aber man darf die Mannschaft
Kiel ist so ein bisschen das Gegenteil von Regensburg quasi, die underperformen einfach gerade stark, die haben vom Kader mit Sicherheit das Potenzial auch zu den ersten 7 zu gehören, ersten 8, 7.
Also es hatte schon seine Gründe, warum
die genau, Jahr, und auch die Jahre alle davor, die sind ja seit Jahren immer recht weit oben gewesen. Ja, und jetzt dieses Jahr sind sie am Schwächeln, aber wirklich unterschätzen darfst du die nicht. Die gehören schon auch eher zu denen, wo ich auch vorsichtig wäre. Es ist gut, es ist ein Heimspiel. Danach kommt Aue, glaube ich, danach Regensburg. Die kann man alle gerne mal gewinnen und dann sieht die Tabelle vielleicht auch schon wieder noch besser aus. Müssen wir mal abwarten, das beschäftigt uns jetzt, glaube ich, noch nicht.
Genau, muss man sagen, die zweite Bundesliga startet ja auch eine Woche später als die Bundesliga. Ich glaube dann irgendwie am 16.
Ja, irgendwo,
oder
so spielt
Schalke, wenn ich mich nicht ganz irre. Also es ist jetzt wirklich fast ein ganzer Monat. Das sind natürlich dann wahrscheinlich 4 Wochen, die jetzt so gesehen Pause ist. Aber ich glaube, das Wichtige, was man jetzt, sag ich mal, so aus den letzten Tagen, letzten Wochen rausnehmen kann, dass die Entwicklung stimmt, der Trend stimmt. Ich denke auch nicht, dass da irgendwie jetzt noch eine Trainerdiskussion
sein
wird. Fand ich heute ein bisschen witzig, hatte kurz bei Sky90 reingeguckt, da war dann auch der große Schlamann, wurde kurz zugeschaltet, der hat so ein bisschen die Trainerdiskussion wieder angefangen und wollte da so ein bisschen erzählen von wegen, ja, eigentlich, sag ich mal, über den Sommer hinaus kann es eigentlich mit Gramozis gar nicht gehen. Wollte ich dann auch auf Informationen berufen. Ich meine, ich will ihm da jetzt auch gar nichts unterstellen, aber
ich meine, wenn du so weiterspielst in der Rückrunde wie jetzt hier.
Für Quellen, dann hat, genau. Also, das sind ja alles Sachen, das kann er ja auch gar nicht absehen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass nachdem Schalke da einmal die 4 Spiele nicht gewonnen hatte, dass man zumindest sich damit beschäftigt. Aber jetzt nach den letzten Partien kann ich mir das nicht vorstellen. Und da war auch eigentlich ganz geil, da war der Ewald Lien zu Gast, den ich auch sehr mag. Und der hat auch so ein bisschen. Die große Schlammer, das hat die Grenzen aufgezeigt, aber ihm so ein bisschen indirekt auch so ein bisschen, das hat man gesagt, das Thema macht ihr Medien jetzt aber wieder auf, das ist doch nichts Internes, aber ich meine, kann man es nicht absehen, aber finde ich auch eine ganz, ganz nette
Anekdote. Ja, also ich glaube auch nicht, dass da was passiert. Wenn man mal hätte reagieren wollen, dann wäre das die Länderspielpause damals gewesen. Seitdem fängt sich aber Gramozis, also die Mannschaft unter Gramozis, und man ist es auch jetzt mal wirklich eine Entwicklung zu sehen. eventuell ist es eine Phase.
Das halt auch nicht nur genau. In Ergebnissen. Das war ja auch am Anfang so ein bisschen Kritik, okay, die Ergebnisse stimmen, aber die Art und Weise nicht, aber ja. Jetzt passt, sag
ich
mal, das
Fußball. Ich war ja auch eher einer, der ihn hätte rausgeschmissen. Ich bin auch immer noch nicht voll hinter ihm. Ich glaube, als Typ passt er eigentlich super, ist ein super netter Typ und passt auch ziemlich gut hier hin. Mit dem Fußball war ich halt nicht so einverstanden. Ich habe auch die ersten paar Spiele haben wir ihm ja gegeben, aber so eine Entwicklung hätte auch gerne so ab Spieltag 12, 13 mal eintreten können. Aber jetzt kam sie halt ein bisschen später. Vielleicht hat es sich auch mal ausgezahlt, dass man einfach auch Geduld hatte und ja, dass sie die anderen quasi recht behalten und ich dann auch mal sagen muss, ja, ja, ihr hattet recht. Kann ich mich auch mit anfreunden, ne? Also mir ist auch lieber, wir haben hier mal ein bisschen Ruhe. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass im Winter noch irgendwas passieren wird.
Ne? Nein, es hat ja, sag ich mal, Schröder auch genau. Schon im Prinzip gesagt, es geht jetzt eher darum, zu gucken, wo können wir den Kader noch verstärken, was ist möglich. Und dann, denke ich, werden sich da zusammensetzen und das dann gemeinsam analysieren. Und dann bin ich gespannt, was dann für Gerüchte oder vielleicht dann auch schon
die ersten Gerüchte, die kommen ja jetzt schon immer wieder rein. Wir werden die jetzt noch nicht weiter besprechen. Ich glaube, wir können das so ein bisschen verbinden in der Winterpause, also wenn wir uns dann zurückmelden quasi im neuen Jahr.
Genau. Sollen wir jetzt auch noch mal kurz sagen, genau, es wird jetzt nächste Woche, wird es montags keine Folge geben. Ist dann über die Weihnachtstage, da denke ich, haben wir uns eine Woche Zeit verdient, ist ja auch für euch, dann habt ihr eine Woche frei von uns und dann starten wir dann im Januar, ich glaube, es ist dann, weiß nicht, der 3. Januar oder sowas, werden wir dann wieder neu, frisch reinstarten und dann sind es ja auch wieder noch, glaube ich, dann eine oder zwei weitere Folgen, da müssen es dann zwei weitere Folgen sein, bis dann auch schon wieder die Bundesliga losgeht. Und da werden wir uns dann sicherlich auch, ne, noch einmal ein größeres Fazit ziehen. Vielleicht sogar nicht nur zu zweit, genau, aber mal sehen, wir wollen jetzt ja auch nicht zu viel sagen. Und genau, dann kann man das Jahr oder auch zumindest wohl das letzte halbe Jahr Revue passieren lassen. Und dann werden wir uns natürlich auch mit Themen beschäftigen, wie jetzt Neuzugängen oder vielleicht auch Abgängen, genau. Wie man jetzt Kader verstärken kann. Aber ich meine, die Folge ist jetzt ja auch halt auch schon lang genug und wir sind jetzt auch dafür jetzt nicht vorbereitet. Noch sind ja auch die ganzen Gerüchte auch alles, ne, viel zu fern und so. Das wäre jetzt auch eher...
Genau, und ich glaube, wir haben so, in der Woche ist nichts Großes weiter mehr passiert. Wenn ich falsch liege, aber ich glaube, die Woche war wieder relativ ruhig. Dann würde ich auch langsam zum Ende kommen und die Stelle auch gerne mal nutzen, um uns zu bedanken für das Jahr 2021 war ja unser erstes Podcast-Jahr. Halbe Jahr. Und wir haben es wahnsinnig genossen. Wir freuen uns über jeden, der zuhört und bedanken uns auch recht herzlich dafür. Wir lieben den Austausch. Die Diskussionen sind immer wirklich auf einem tollen Niveau und man kann wirklich mit euch gut auch diskutieren. Das ist uns auch wichtig. Also das hat immer auch genau. Fallen keine Beleidigungen oder sonst was. Oder auch wenn man anderer Meinung ist, kann man gut miteinander kommunizieren und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und von mir ein
das dann ja auch,
großes Dankeschön für diese tolle Zusammenarbeit und an die Leute, die uns immer schreiben, ob Kritik oder ob Lob. Das freut uns immer alles sehr.
Hast du schön gesagt, ich kann mich dem Ganzen nur anschließen und ich hoffe, dass wir uns jetzt auch weiter noch entwickeln und das alles so ein bisschen, das heißt professionalisieren, aber ne, wir versuchen dann ja auch eure Kritik anzunehmen und
werden mit Sicherheit jetzt die Auszeit auch besser machen und umsetzen. Ein bisschen dafür nutzen, um uns auch nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, was können wir anders machen, was...
Genau, sei es jetzt inhaltlich, nur wo wir uns nochmal verbessern können.
Formal.
Ne? So, aber wir machen uns auf jeden Fall unsere Gedanken, sodass es weiterhin in eine gute Richtung geht. Und ja, können einfach nur Danke sagen für die tolle Unterstützung und für den Spaß, den ihr uns ja hier irgendwie auch bereitet. Und wir hoffen, dass wir euch halt auch weiterhin noch viel Spaß bereiten. Und ja,
genau.
Ich würde sagen, jetzt ist fast schon Zeit, genau. Hier euch ja
genau
frohe Weihnachtstage zu wünschen. Ich meine, wir werden uns das ja vorher nicht mehr hören. Eigentlich so kann man sogar schon fast in den Rutsch wünschen, wobei ich das immer hasse, wenn das Leute dann hier jetzt schon irgendwie, ich finde das immer so im Dezember, aber, wenn Leute dann schon immer zu einem kommen, und guten Rutsch, aber
gesagt, ist die letzte, genau.
Jetzt bin ich auch einer davon.
Genau, also morgen ist ja, also wenn die Folge kommt, ist ja bereits der 20.12. Davor hören wir uns nicht mehr. Deswegen auch von mir frohe Festtage, bleibt gesund im neuen Jahr, guten Rutsch auch von mir jetzt.
Genau, ja, vor allem genau. Gesundheit, vor allem momentan, wie ich
bleibt gesund, bleibt stark, vielleicht sieht man sich ja alle mal wieder dann im Stadion, im vollen Stadion, das wäre glaube ich schön für Verein und für Fans. Genau, das war doch, glaube ich, auch nochmal ein schönes Schlusswort von mir. Frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, Glück auf von mir.
Glück auf und frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ciao.